Abend redet. Herr, wir brauchen dich und wir danken dir auch für die Gnade, dass du uns bisher hierher gebracht hast. Unser Leben ist in deiner Hand, jeder Atemzug, den wir nehmen, ein Geschenk von dir. Und wir beten auch, dass du die Gemeinde weiter vorbereitest für dein baldiges Kommen. Amen. Lass uns noch gemeinsam das wichtigste Gebot lesen in Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Matthäus 22, Vers 36 bis 40.
Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Amen. Amen.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken.
Amen. Amen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Hätten wir es geschafft, das ganze Gesetz so kurz zusammenzufassen? Und an einer anderen Stelle sagt der Schriftgelehrte und antwortet verständig und sagt: Ja, den Herrn, deinen Gott, zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Denken ist mehr und besser als die ganzen Opfer. Und Jesus sagt zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und wir leben in einer Zeit, in der wir die Wiederkunft von Jesus so nahe erwarten. Und was zählt dann, wenn er kommt? Und wie soll der Zustand seiner Braut sein, wenn er kommt? Und ganz zentral ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und als Jesus in Matthäus 24 über die Endzeit redet, sagt er: Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe in vielen erkalten. Und was zählt noch, wenn er kommt? In Lukas 18, Vers 8: Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden. Und er sagt noch in Matthäus 24: Wer ist der kluge und treue Sklave, der zur rechten Zeit die rechte Speise ausgibt? Es zählt noch viel mehr vor dem Herrn. Zählt noch unsere Demut, der Fleiß, die Heiligkeit, die Reinheit, unser Vertrauen. Aber dennoch fasst 1. Korinther 13, Vers 13 nochmal drei Punkte zusammen und sagt: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, die größte aber unter ihnen, ist die Liebe. Und es gibt keinen anderen Jünger, der mehr über die Liebe gesprochen hat als der Johannes. Das heißt, die Liebe ist sehr zentral, vor allem wenn wir uns vorbereiten für die Wiederkunft. Und wenn wir jetzt weiterlesen in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, die Verse 7 und folgende, und ich lese aus Elberfelder hier vor: Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Das Gebot der Liebe ist tatsächlich nicht neu. Wir lesen das schon im Gesetz. Wenn wir zurückgehen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4, da gebietet Gott schon seinem Volk: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und auch das Gebot des Nächsten ist nicht neu. In 3. Mose 19, Vers 17 sagt das Gesetz, die Schrift: Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich finde es wirklich sehr ermutigend zu sehen, wie unser Gott derselbe bleibt. Er ist der Gott, der war, der ist und der kommt. Und sein Wort und auch seine Meinung ändert sich nicht. Ich habe das manchmal schon gehört, dass Menschen versuchen zu trennen. Im Alten Testament ist Gott so und im Neuen Testament so. Aber für mich bestätigt hier wieder neu, Gott ist immer derselbe geblieben. Das alte und das neue Gebot, er bleibt derselbe Gott. Und woran erkennen wir jetzt die Liebe? Und 1. Johannes 2, Vers 9 sagt: Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Das heißt, an unserem Bruder zeigt sich, ob wir im Licht sind. Und das Problem sind hier die Anstöße. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Und wir haben in der Gemeinde mit Brüdern und Schwestern zu tun. Und wann kommt ein Anstoß? Wenn jemand etwas sagt, vielleicht indirekt, und ich verstehe es falsch, auf einmal kommt ein Anstoß. Und da müssen wir wirklich das vor den Herrn bringen und auch in sein Licht behandeln, dass nichts in unserem Herzen wächst, wenn ein Anstoß kommt. Und ich bin auch, ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, mit den Brüdern zu reden und nicht über die Brüder zu reden. Ich sage das auch oft, wenn jemand was sagt: Hast du schon mit ihm geredet? Sag's direkt. Ich Ich weiß direkt, was Ansprechen braucht, immer Überwindung und Mut. Aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, wenn man was direkt anspricht und ins Licht bringt, dann hat der Anstoß schon gar keinen Raum mehr. Und sogar im Gebet habe ich bemerkt, bete ich schnell über jemanden, der gar nicht da ist. Aber es ist auch gut, wenn wir beten für und mit denen, die auch anwesend sind. Natürlich beten wir auch für die, die nicht anwesend sind. Aber ich habe auch gemerkt, mit dem Bruder reden, nicht über den Bruder reden, mit dem Bruder beten und nicht nur über den Bruder beten. Das Direkte ist immer sehr wichtig und bringt Licht, sodass der Teufel keinen Raum hat unter uns. Aber es gibt auch Brüder, die außerhalb unserer Versammlung sind. An meiner Arbeit haben wir Gläubige, Brüder, die auch wiedergeboren sind, die sich aber nicht mit uns versammeln. Und sogar da gibt es manchmal einen Anstoß. Weil wenn jemand aus einem anderen Hintergrund kommt, dann sehe ich schnell, was da nicht ganz in Ordnung ist, was da nicht ganz richtig gemacht wird. Manchmal sind sogar Vorurteile. Und da hat der Herr auch gezeigt, wie die Liebe ist. Ich lese jetzt aus 1. Korinther 13, Vers 6 und 7. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und da hat der Herr mir auch gezeigt, im Umgang mit den Brüdern, die sich nicht mit uns versammeln, da müssen wir auch vom Herrn uns leiten lassen und in Liebe manches ansprechen. Manchmal ist es sehr wichtig, dass wir auch was sagen, weil die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Aber ich habe mich gefragt, merkt der Bruder, dass ich das, was ich sage, aus Liebe zu ihm sage? Hat er mein Herz dahinter gemerkt und gespürt, dass ich es eigentlich nicht mache, um zu schaden oder zu verurteilen, sondern weil ich den Bruder liebe und ihm helfen möchte? Wir lesen weiter noch in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Es ist so schön zu sehen, wie Johannes die verschiedenen Altersgruppen anspricht. Er schreibt den Kindern, er schreibt den Vätern, er schreibt den jungen Männern, weil wir sind in der Gemeinde wie ein Haushalt Gottes, wie eine Familie des lebendigen Gottes. Das bestätigt auch Paulus in Epheser 2, Vers 19, wo er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Mitbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ist es nicht ein großes Privileg, dass wir durch Jesus hineingekommen sind in die Familie Gottes? Und obwohl wir so unterschiedliche Herkunft, Nationalität, Sprache, Kultur haben, wir sind Brüder und Schwestern. Und jetzt haben wir auch das Privileg, eine Schwester kennenzulernen, die wir noch gar nicht kannten. Aber ich merke, im Geist ist eine Verbundenheit da. Wir sind Geschwister. Und das ist was wirklich Kostbares, dass es sowas gibt. So eine starke Verbundenheit unter so verschiedenen Menschen. Und das ist auch ein Zeugnis in dieser Welt. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Und wenn jemand kommt in die Gemeinde und sieht, hier sind Brüder und Schwestern, die füreinander da sind, die sich umeinander sorgen, die herzlich zueinander sind, die einander helfen, die Liebe in Wahrheit zu sprechen, das ist ein Zeugnis für den Herrn, dass es so eine Verbundenheit geben kann. Und dem Timotheus sagt auch der Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit oder Reinheit. So kostbar, die Gemeinde, dass wir Brüder und Schwestern sind. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe kürzlich auch wieder mit einem Bruder geredet, er hat gesagt, lange war ihm das nicht so gängig, andere Gläubige als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Aber ich bin froh und dankbar, dass wir das in der Gemeinde so selbstverständlich auch machen. Und es gibt... Ja, es gibt in jedem Haushalt, und ich rede jetzt auch viel von meinem Hintergrund als Familienvater mit 4 Kindern, verschiedene Wachstumsstufen. Nicht jeder in dem Haushalt steht an dem gleichen Punkt. Und so macht auch der Johannes hier eine Unterscheidung. Er redet nicht mit jedem genau gleich. Er schreibt den Kindern, weil ihnen die Sünden vergeben sind. Vielleicht ist es für die Väter schon, okay, das habe ich schon lang gelernt und gar nicht mehr so wichtig, aber für ein Kind kann das eine ganz neue Offenbarung sein und sehr wichtig, dass ich zu Jesus kommen darf und er mir ganz vergibt, dass nichts mehr stehen bleibt und der Teufel, der Verkläger, hat keinen Raum mehr, mich zu verklagen, weil Jesus vergibt mir. Und zu den Vätern redet er anders. Zu ihnen hat er ein anderes Wort. Weil jeder braucht dort, wo er steht, die zugemessene Speise. Und das dürfen wir auch lernen. Wenn wir die Speise vom Herrn erbeten, dass er uns für jede Altersgruppe, für jeden Wachstumszustand die rechte Speise gibt. Und wir dürfen dann auch nicht von unserem eigenen Zustand auf die anderen sofort übertragen. Weil an mich lege ich manchmal ein sehr strenges Maß an. So wie der Paulus sagt, ich züchtige meinen Leib. Aber vielleicht ist mein Bruder an einem Zustand, wo er das noch nicht in dem Maße kann. Dann muss ich auch lernen zu sagen, okay, dort, wo er steht, vielleicht braucht er jetzt noch was anderes und kann das noch nicht so ertragen. Dass ich nicht von mir selber sofort auf meinen anderen übertrage. Das braucht wirklich Weisheit vom Herrn und auch die Liebe Gottes. Und dann versuchen wir, unseren Alltag zu optimieren und die Zeit auszukaufen, dass wir wirklich alles schnell und richtig machen, aber ich merke, in der Familie geht nicht immer alles so einfach und automatisiert. Manchmal empfindet man das dann vielleicht als Last, weil einen das dann einschränkt und man nicht so schnell vorankommt. Aber ich habe gesehen, es ist ein wunderbares Übungsfeld, zu wachsen in der Liebe. Weil die Liebe ist geduldig und sie erträgt alles. Und meine Kinder empfinden das manchmal auch sehr schnell und fein, ob ich aus Liebe zu ihnen rede oder ob ich das gerade eher als eine Pflicht sehe, dass ich gerade das tun muss oder Zeit mit ihnen verbringe. Das spüren sie, ob das aus der Liebe motiviert ist oder nicht. Und auch die Gemeinde ist so ein Wachstumsfeld. Wir haben Dienste, wir haben Kinderdienst. Und ich möchte das nicht nur als eine notwendige Pflicht machen, sondern ich möchte das von Herzen tun, von Herzen dienen. Und ich glaube, ein zentrales Prinzip in der Familie ist das Leben. Und ich habe mich deshalb auch sehr gefreut, dass wir am Freitagabend über das Leben schon Gemeinschaft hatten. Ich habe sogar in meiner täglichen Bibellese in 4. Mose 17 gelesen, wie das Leben eigentlich auch die Autorität ist, die, mit der Gott bestätigt, dass er zu Aaron redet. Ich habe da gelesen, das Volk murrt und sagt, redet Gott nicht durch uns auch? Warum nur durch Aaron? Und haben das angezweifelt. Und dann macht Gott ein einfaches Beispiel. Bringt aus jedem Stamm einen Stab. Und sie bringen die Stäbe und packen 12 Stäbe für eine Nacht in die Bundeslade. Und am nächsten Morgen holen sie die Stäbe wieder heraus. Und einer hat gekrünt, gesprost und hat sogar Mandeln getragen. Das ist das Leben. Ein Stab hat Leben gehabt und ist aufgeblüht. Und dann war aller Widerrede ein Ende gesetzt. Es war klar. Der Stab, der grünt, das ist das von Gott bestätigte Zeichen. Und es war das Zeichen des Lebens. Und auch im Gemeindeleben, im Familienleben, wir haben es mit Lebewesen, mit lebendigen Menschen zu tun. Das ist was Komplexeres und Schwierigeres wie die Maschinen und Bauwerke, die die Menschen hervorbringen. Das Leben zu verstehen, ist wahrscheinlich das Komplexeste und Schwierigste überhaupt. Unser Gehirn ist auch um einiges komplizierter als alle neuronalen Netze, die die Naturwissenschaftler entwerfen. Aber der Herr gibt uns Leben und hilft uns auch, mit Leben umzugehen. Was braucht Leben, um zu wachsen und zu gedeihen? Es braucht einen Schutzraum. Wir geben unseren Kindern Grenzen, die ihnen helfen, dass sie in einem geschützten Rahmen leben können. Wir sagen zum Beispiel, wenn ein Fremder kommt und sagt, komm in mein Auto, ich zeig dir da was, sagen wir, geh nicht mit. Geh nie mit, glaub dem nicht. Das ist eine Grenze. Aber es ist gut für ihr Leben. Sie brauchen diese Grenze. Es gibt auch geistige Grenzen. Wir sagen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir lassen nicht einfach alles laufen. Und auch im Geistigen gibt Gott uns Grenzen für unser Leben. Er gibt uns die Gebote. Und ich habe auch wieder in meinem Bibellese, also in Sprüche gelesen, Kapitel 7, Vers 27. Ein Weg zum Scheol ist ihr Haus. Es geht hier um die Frau, die zum Ehebruch verführt, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Das heißt, in Sprüche zeigt Gott uns auch, was bringt Leben, was bringt den Tod. Oder in Kapitel 8, Vers 36, wer mich aber verfehlt, die Weisheit, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und ich habe gemerkt, ja, wenn es um Leben geht, brauchen wir auch Grenzen. Und wir brauchen die Weisheit Gottes. Wenn wir die Weisheit verwerfen, dann wird es zum Tod führen. Aber wir sollten nicht mehr Regeln machen wie nötig. Die Pharisäer haben viele weitere Gesetze und Vorschriften gemacht, dass man ja nicht ein Gesetz übertritt. Und das kann ganz schön lähmen. Wir würden natürlich unsere Kinder auch gerne in Watte einpacken, dass ihnen ja nichts passiert. Den Schutzraum so eng wie möglich machen, damit wir ganz sicher sind. Aber der Herr hat mir gesagt, so funktioniert das mit dem Leben nicht. Ich muss lernen, auch freizugeben. Und wir haben jetzt unsere 5-jährige Tochter das erste Mal allein zum Bäcker gelassen. Obwohl es den Eltern sehr unangenehm wird, das kleine Mädchen allein losschicken. Was ist, wenn dem was passiert? Aber ich durfte auch lernen, das ist wichtig in dem Wachstumsprozess des Lebens. Die Kinder brauchen auch Bereiche, wo sie selber Entscheidungen treffen können, wo sie selber Schritte gehen können. Ich lerne da schon auch vieles für das geistliche Leben aus dem Beispiel der Kinder. Dieses freizugeben und auch dem anderen einen Raum zu geben, wo er entscheiden kann, das braucht auch das Wachstum im Leben. Und wir dürfen uns nicht lähmen durch Vorstellungen, wie was unbedingt sein muss. Wie sieht ein christliches Leben aus und so und so und so, dann weiß ich genau, wie das sein muss. Sondern wir sollen frei sein, dem Herrn zu folgen. Und da habe ich in Hesekiel gelesen, da gibt es doch diese Räder, die sich bewegen, wie der Geist sie bewegt, wo er sie hinführt. Die sind immer in Bewegung. Und da müssen wir auch manchmal so Vorstellungen, die vielleicht auch unausgesprochen irgendwo da sind, lassen, sagen, nein, ich folge dem Herrn, ich bin beweglich für ihn und er leitet mich dann den nächsten Schritt. Ich hatte zum Beispiel das Beispiel mit dem Urlaub überlegt. Manchmal sagen wir das so pauschal, Urlaub, das geht jetzt nicht mehr. Und ich glaube, für manche Geschwister ist es durchaus dran. Wenn der Herr was zeigt, dann müssen wir ihm treu sein. Aber ich habe das auch noch aus einer anderen Perspektive gesehen. Manche Zeiten sind auch für den Aufbau in der Familie wichtig. Und deshalb will ich mich lösen von so pauschalen Sätzen, die vielleicht gesagt werden und manchmal auch in mir sich einprägen, aber gar nicht unbedingt so vom Herrn direkt sind, sondern wir müssen dem Herrn folgen, wohin er geht. Und das ist es auch, ihn zu kennen. Dass wir nicht getrieben sind von irgendwelchen Vorstellungen, sondern dass wir den Herrn jetzt kennen und wissen, was ist dran, wo soll ich hingehen. Und das Leben braucht Versorgung. Wir hatten das Beispiel von dem Garten. Am Anfang bei Adam und Eva, Gott macht, wir haben ja das gesagt, am Freitagabend keine Schule, sondern er macht einen Garten. Und der Garten zeigt uns auch, wann wächst im Garten was? Wenn wir bewässern, vielleicht müssen wir sogar düngen, die Erde bearbeiten. Und so ist es auch mit uns. Wir brauchen physisch Versorgung. Wenn ich bedenke, wie meine Frau täglich kocht, damit die Kinder zu essen haben, damit sie sich gesund entwickeln können und wachsen. Und auch geistig braucht es so viel Versorgung. Wir Brüder bereiten uns jede Woche vor, Donnerstag und Sonntag das Wort vom Herrn zu empfangen, dass die richtige Versorgung da ist. Und Donnerstag, Sonntag, das reicht nicht mal. Jeden Tag kommen wir zum Wort. Jeden Tag mit den Kindern zum Wort, damit sie auch geistig genährt sind und versorgt sind. Die Versorgung ist für dieses Leben in dem Haushalt Gottes ganz zentral und wichtig. Und dann habe ich mich nur gefragt, warum denn die Schwestern nicht erwähnt sind, warum der Johannes die Kinder, die Väter und die Brüder erwähnt, aber die Schwestern nicht. Ja, die gehören auch dazu. Die sind nicht vergessen oder ausgelassen, aber die sind genauso mit dabei. Und manchmal brauchen sogar die Mütter wirklich viel auch Versorgung und Rückenhalt, Rückendeckung. Wir dürfen auch als Brüder und Männer die Frauen nicht vergessen, weil das Wort sagt in Epheser 5, Vers 33, ihr Männer liebt eure Frauen. Und das zeigt der Herr mir auch immer wieder, sie müssen viel tragen, die Schwestern, auch unterm Tag, die Hitze des Tages mit den Kindern. Und wenn ich dann frage die Schwestern, ob sie genügend versorgt sind, ich frage das jetzt nur so, aber wir brauchen wirklich, müssen auch daran denken, dass die Mütter auch genügend Versorgung bekommen, damit auch hier kein Mangel ist in der Gemeinde. Amen.